Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin. Ich bin der Manu und ein bisschen gerädert. Wir waren gerade in Berlin zur Verleihung der Spiel des Jahres. Verleihung, ja, natürlich, zum großen Event. Spiel des Jahres wird einmal im Jahr feierlich dann vergeben. Und dazu habe ich mir zwei Gästinnen eingeladen, die auch vor Ort waren. Und endlich haben wir uns mal in echt gesehen. Schönen guten Morgen, Marie.
Hallo, Manu. Ach, das war ein Fest, euch beide endlich mal so richtig in 3D zu treffen. Der Wahnsinn, dass ich das noch erleben darf. Es ist ja, ich habe ja nun mitten in der Pandemie angefangen mit meinem YouTube-Kanal und dem ganzen anderen, was da folgte. Und das habe ich die letzten Monate schon echt vermisst. Einen Teil habe ich ja dann mal bei der Spiel digital gesehen, aber das sind natürlich auch nur wenige Leute gewesen. Und Manu, du warst ja nun auch nicht vor Ort. Und Martina, dich habe ich auch bisher immer im Podcast getroffen. Also toll, wirklich toll.
Und genau. Natürlich die ganzen Martina ist natürlich auch da. Schönen guten Morgen, Martina.
Guten Morgen. Maria hat schon die ganze Zeit über mich gesprochen.
Genau, ja, für den Spoiler.
Ja, also für mich war das ja auch was ganz Besonderes, weil ich habe zwar nicht in der Pandemie mit dem Podcasten angefangen, aber ich habe in der Pandemie mit meiner Juryarbeit angefangen. Und ich habe ganz viele meiner Jury-Kolleginnen jetzt erstmal kennengelernt.
Und in echt gesehen.
Genau. Und in echt gesehen. Ja, also wir haben ja schon die ganze Zeit gezoomt und so.
Genau. Für mich war es ja auch noch relativ frisch. Also ich war jetzt das zweite Mal auf der Bühne dort. Ich war ja auch das dritte Mal, also vor 3 Jahren waren Steff und ich ja dann auch schon vor Ort und wurden dann dort als neue Jurymitglieder vorgestellt. Aber da war ich ja noch nicht involviert. Wir mussten dann tatsächlich auch aus der Abstimmung rausgehen. Wir waren in der Mitgliederversammlung, waren wir dann schon drin und wurden feierlich begrüßt, mussten dann aber tatsächlich auch noch raus, als die damaligen Kollegen und Kolleginnen Just One gewählt haben. Das wussten wir nicht. Also auch für uns war das damals total spannend, was dann auf der Bühne passiert. Und auch dieses Jahr war natürlich wieder viel Geheimnis um das Spiel des Jahres und das Kennerspiel des Jahres. Tatsächlich, es glaubt mir mal keiner, aber auch ich auf der Bühne wusste wirklich erst, als der Vorhang gelüftet wurde, als ich mit Harald den Vorhang gehoben habe, was dann tatsächlich gewonnen hat. Natürlich hat man so eine Vorahnung davor und man weiß ja auch ungefähr, wie die Jurykollegen und Kolleginnen so drauf sind und was so für Präferenzen da waren und man kriegt so ein bisschen das Abstimmungsergebnis mit, aber es ist eine geheime Wahl. Martina, erzähl mal, wie war das bei dir?
Ja, also ich war völlig verwundert, weil ich habe dann halt, okay, wir haben ein Ergebnis und dann habe ich da gesessen und gewartet und irgendwie sagte keiner das Ergebnis und ich habe mich gefragt, warum sagt jetzt keiner das Ergebnis und dann alle alten Hasen so, ja nee, das machen wir nie, du weißt jetzt nur, dass abgestimmt ist und ich habe das echt nicht geglaubt, dass wir das nicht selber schon sonntags wissen. Wir haben ja das Abstimmungsverhältnis erzählt bekommen und danach konnte man sich das dann schon so ein bisschen zusammenreimen.
Aber auch das war neu. Also auch Harald meinte, das war früher auch nicht so, dass man auch das Abstimmungsverhältnis nicht wusste, außer man hat halt nochmal direkt nachgefragt bei den Kollegen und Kolleginnen, ja. Aber das war ja auch nur eine Vermutung, eine Andeutung. Also so ganz klar war es nicht. Ja.
Nee, genau. Und ich fand es super spannend und vor allen Dingen, da ich selber hin und her gerissen war, was ich wähle. Also es war überhaupt nicht so, dass ich sonntags morgens aufgestanden bin und schon wusste, da und da geht meine Stimme hin. Weil wir diesmal, fand ich, also gerade im Kennerspiel so gute Kandidaten hatten, dass ich gar nicht wusste so richtig, wofür entscheide ich mich jetzt wirklich.
Ja, Marie, wie hast du das erlebt?
Ja, es war für mich natürlich total aufregend. Ich habe ja schon am Vortag gesehen, bei meiner etwas unruhigen Anreise nach Berlin durch Bombenentschärfung und Co., ihr habt ja schon geprobt, ne, Manu? Und du hattest ja letztes Jahr ein spezielles Erlebnis bei Die Crew. Und diesmal hat es ja dann aber geklappt. Du hast ja dann nicht irgendwie abgeräumt, ne?
Ja, endlich kann man es jetzt auch mal sagen. Ich hatte ja das ganze Jahr über ein schlechtes Gewissen, weil ich beim Vorhang hochheben bei der Probe die Jahreszahl runtergerissen habe und dann den spontanen Super-Gag hatte, das passt ja zum Jahr, war aber leider nur in der Probe. Und bei der richtigen Aufführung ist dann tatsächlich das Spiel runtergesemmelt, was dann auch sehr peinlich war, aber konnte ich natürlich nichts dafür. Hatte ich auch immer schon im Gefühl, dass es nicht mein Fehler war und Guido kam nochmal her und hat gesagt, ja, okay, das war unser Fehler, wir haben dieses doppelseitige Klebeband nicht richtig angebracht. Also dieses Jahr war alles bombenfest.
Ja, lief alles super und für mich war es, vorher wurde ja dann auch das, die Vorhänge, wollte ich gerade sagen, also die Ergebnisse wurden ja von einem Schießhund bewacht sozusagen. Da stand ja Stefan Kessler und hat dafür gesorgt, dass da niemand irgendwie versucht, schon vorzeitig etwas herauszufinden.
Ja. Die Leute mussten so wirklich den Saal sogar verlassen, also die Journalisten und die Verlagsmenschen und alle, die da waren, mussten noch mal raus, als dann das Schild angeklebt wurde von Guido und Steff. Und genau, war richtig, richtig geheimnisvoll.
Für mich war es einfach total toll, einen größeren Teil der Leute, mit denen ich jetzt auch schon Kontakt hatte, immer wieder auf dem einen oder anderen Weg echt zu sehen. Und dann auch die Atmosphäre im Saal. Letztes Jahr habe ich mich vor den Livestream gesetzt und das angeguckt. Und jetzt war ich dabei und habe dann natürlich auch versucht, so ein bisschen zeitnah in Social Media was zu posten. Ich bin da immer nicht so gut drin. Dieses mit den ganzen Hashtags. Und dann, es dauert bei mir immer so seine Zeit, aber ich habe mich bemüht.
Martina, du musstest dich auch bemühen, weniger Smileys zu verwenden.
Oh ja, ich habe den Twitter-Account für Spiel des Jahres gemacht. Ich habe schon mehr getwittert, glaube ich, als andere. Daran konnte man den Unterschied merken. Und ich musste mir bei jedem Tweet immer denken, nein, keine Herzchen-Smileys, keine Kuss-Smileys. Ein bisschen gediegener, aber ich muss ja sagen, ich habe ganz viel vorbereitet. Und dadurch konnte ich dann auch relativ schnell alles machen. Und mein Jurykollege Udo hat die Fotos gemacht. Das war echt eine perfekte Aufteilung. So habe ich immer die Fotos bekommen, konnte dann ganz schnell twittern. Das war aber auch echt ein spannendes Erlebnis. So, es war echt stressig.
Was für mich schön war, dass wir dieses Jahr wieder tatsächlich fast alle Autoren und Autorinnen vor Ort hatten, außer Annick Lobé, die, ich weiß gar nicht, wo die wohnt, Frankreich oder Kanada, und Bruce Glasgow war auch nicht da. Das waren die einzigen zwei Nominierten, die nicht vor Ort waren. Ansonsten waren sowohl die Nominierten als eben dann auch schlussendlich die Gewinner Peter Rustemeyer von Paleo und sein Verlag, also Michael und so, waren alle da. Und das war auch schön zu sehen. Natürlich auch von Mikro Makro war eine große Mannschaft und Frauschaft da unter maskierten Kostümen. War schön zu sehen, weil so kenne ich das eigentlich auch von den Jahren davor, wo Knizia dann auch irgendwie als Lama verkleidet auf der Bühne war und so. Und das war letztes Jahr halt durch die Pandemie, dadurch, dass noch kein Impfstoff da war, keine Tests möglich waren, war das halt extrem eingeschränkt. Natürlich auch aus vom Sicherheitsbedürfnis her und von unserer Verantwortung her, dass wir gesagt haben als Jury, als Veranstalter, wir wollen so wenig wie möglich Leute da haben. Die Inzidenzen damals haben das aber auch zugelassen, dass wenigstens ein paar Verlagsmenschen und weniger AutorInnen da waren. Und dieses Jahr war es ein bisschen gefüllter und fast alle waren dann auch auf der Bühne. Und das macht schon was aus. Also das ist schon eine andere Emotion im Saal, wenn dann die GewinnerInnen sich dann auch wirklich freuen können. Und man sieht die nicht nur auf der Kamera.
Das große Rätseln war ja auch tatsächlich der Hase aus Mikro Makro dann, fast wie im Spiel. Überall wurde gefragt, wer ist das? Wer steckt in dem Kostüm?
Das war sehr gruselig, fand ich. Also das war ein sehr gruseliges Kostüm. Es hätte auch Werbung für einen Horrorfilm sein können, oder? Grüße an Kadi.
Ja, vor allem so mein Mitgefühl, weil Maske noch unter der Maske, das ist auch ganz schön hardcore. Und ich hab sie ja gefragt und ja, es lief dann so nach dem Motto, machst du eh nicht, traust du dich eh nicht in der Besprechung. Und das war dann wohl Herausforderung genug.
Ja. Müsst ihr euch mal das Siegerfoto anschauen auf der Webseite, dann seht ihr, was wir wissen. Ihr kennt diesen Clown aus Es, oder? Mit diesem roten Luftballon. Mhm. Daran musste ich sehr stark denken.
Ja, das stimmt. Wir haben übrigens die ganze Zeit einen der roten Luftballons dann gehabt.
Schön.
Sehr schön.
Marie, was sagst du denn zu unserer Wahl? Also Mikro Makro hat gewonnen, Spiel des Jahres, haben wir ja schon gesagt, und Paleo, Kennerspiel des Jahres. Was sagst du dazu?
Also, ich fange mal mit dem Kennerspiel an. Da wäre es mir tatsächlich, wenn ich hätte wählen müssen, auch sehr schwer gefallen, weil ich alle drei Spiele gerne mag, wirklich gerne. Ich habe mit Paleo gerechnet. An Anak zum Beispiel hängt mein Herz, aber auch genauso wie an Fantastische Reiche. Also im Grunde wäre ich, glaube ich, mit jeder Wahl glücklich gewesen. Ja. Und beim Spiel des Jahres, mein Herz hängt ja so ein bisschen an Robin Hood und es gab hier familiär auch, es kam eine Beschwerde nach der Verleihung rein, dass es Mikro Makro geworden ist. Ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber wo dann, ja, großer Robin Hood-Fan. Aber ich sehe auch einfach die Vorteile von Mikro Makro. Dieses Niederschwellige, dass man sofort loslegen kann. Ich glaube, das nimmt sehr, sehr viele Leute mit. Und ich vermute, dass es dann auch noch mehr Leute begeistern kann, die wenig bis vielleicht auch gar nicht spielen, als jetzt ein Abenteuer des Robin Hood. Und deswegen bin ich damit auch sehr glücklich mit der Wahl. Also es sind beides, meine beiden Favoriten waren tolle Spiele. Zombie Teens finde ich auch gut, aber das ist für mich halt ein ganz bisschen was anderes. Deswegen spiele ich das Spiel eher so im Kontext mit meinen Kindern. Und das ist für mich so ein bisschen so, ja, stand so ein bisschen abseits, aber auch als gutes Spiel. Deswegen bin ich trotzdem froh, dass es ein bisschen im Rampenlicht war. Aber ich bin eigentlich, also ich bin voll zufrieden.
Ja. Ich fand es so erstaunlich, weil ich das von den Jahren davor, als ich die Jury von außen betrachtet habe, so nie erlebt habe, dass wir ganz oft jetzt das Feedback bekommen haben, Martina, wir können eigentlich nichts falsch machen, weil wir bei den Nominierungen schon so gut gelegen haben dieses Jahr, dass egal was von diesen 6 Spielen jeweils gewinnt, so viel falsch machen kann man da gar nicht mehr. Und das finde ich jetzt eigentlich das größte Lob, was wir dieses Jahr hätten bekommen können.
Ja, auf jeden Fall. Also viele haben ja gesagt, nach den Nominierungen gucke ich mir eine Woche kein Social Media an. Und ich habe gedacht, boah, ich schaffe das nicht. Ich will wissen, was die Leute denken. Und ich habe da die ganze Zeit gesessen montags, habe mir extra schulfrei genommen und habe gewartet. Und es kam kein Shitstorm. Es kam nichts. Es kam ganz viel Lob. Und es kam, okay, ein paar haben gesagt, ne, warum ist Calico nicht dabei oder warum ist das nicht dabei? Aber an sich waren alle relativ zufrieden. Ne? Und auch jetzt muss man sagen, es gibt so ein paar Stimmen, auch gegen Mikro-Makro, ne? Also wo halt viele Leute sagen, ja, das ist ja nicht so richtig auch was für Kinder und so, aber ich glaube, das sind hauptsächlich Leute, die sich mit dem Spiel nicht richtig auseinandergesetzt haben.
Genau.
Es war ja auch nie für Kinder gedacht.
Genau, ne? Aber es ist halt dieser Wimmelbildmechanismus, ist halt das, wo man denkt, das muss ein Kinderspiel sein. Und die Autoren haben ja ganz klar gesagt, sie wollten nie ein Kinderspiel machen. Und auch der Verlag Spielwiese sagt, ach, wir hätten eigentlich total gerne Kinderversion, aber die Autoren sind so drin, ihre Mikro-Makro-Welt weiter auszubauen, weil sie ja genau Pläne haben, wie es weitergeht, dass sie jetzt nicht mal eben noch nebenbei ein Kinder-Mikro-Makro machen können.
Ja. Eben. Und wenn du mal anschaust, was Johannes sich vorher gemacht hat, der hat ein Mafia-Spiel gemacht. Ja, ja. Also das ist jetzt nicht so, dass die Mikro-Makro schon mit dem Familien- oder mit dem Spiel des Jahres-Gedanken gestartet haben. Dass es jetzt ein weltweiter Erfolg ist und so viele Menschen anspricht, da waren die wirklich selber genuin von überrascht. Also da hat keiner von denen damit gerechnet, von diesen 3 Jungs, die da hauptsächlich illustriert und gezeichnet und gemacht haben. Das war halt ein Crime-Spiel und diese putzige Optik holt natürlich mehr Menschen ab, aber es war nie, glaube ich, in deren Hintergedanken, das familienfreundlich zu gestalten. Und das darf man ja immer auch nicht vergessen. Spiel des Jahres muss nicht unbedingt ein Familienspiel sein. Also es kann ein Familienspiel sein, aber Familie ist ja ein weitgehender Begriff. Also unsere Spiel des Jahres Auszeichnungen sollen genauso gut in einer Studenten-WG funktionieren, mit Schüler, Schülerinnen, wie auch immer. Also es muss nicht jedes Spiel komplett von 8 bis 99 kompatibel sein, sondern es muss halt das Ziel erreichen, Menschen an ein Spiel, an das Kulturgutspiel heranzuführen, die vielleicht vorher noch gar nicht gewusst haben, dass sie gerne spielen. Und Mikro Makro schafft das mit Bravour.
Ich finde es auch gar nicht so schlecht, dass quasi ein Wimmelbild mal aus diesem Kinderkontext rausgenommen wurde, weil es ja eigentlich nicht auf Kinder beschränkt sein muss. Und die Schwarz-Weiß-Optik setzt, also da wird das ja doch immer deutlich abgesetzt von dem üblichen bunten Wimmelbild. Ja. Und ich mag auch die Gestaltung der unterschiedlichen Figuren. Also das sind nicht alles nur, weiß ich nicht, wir waren ja vorhin beim Hasen, das sind nicht alles nur Hasen. Die sehen ganz unterschiedlich aus und es ist genauso reduziert, wie es sein muss. Also es ist nicht zu viel und nicht zu wenig, damit es dann auch nicht zu überladen ist und man nichts mehr findet. Also das ist optisch schon sehr gut gelöst.
Ja. Was ich auch noch ergänzen möchte zu Paleo, weil wir das hier im Podcast eben auch hatten, also unsere Kollegen von Shut Up and Sit Down hatten Paleo ja auch besprochen in ihrer Video-Review und dort hat, wie heißt er nicht, Finn, Klin, ihr wisst, wen ich meine.
Ja.
Wie heißt denn der?
So gerade den Namen nicht parat.
Ich auch nicht.
Finn, Klin, egal. Der hat dort zu Recht kritisiert, dass das ja ein Spiel in der Steinzeit ist, aber alle Menschen in diesem Spiel, also die Steinzeit-Männer und Frauen, die dort auf den Karten zu sehen sind, sind alle weiß. Und der einzige Diversitätsfaktor ist, dass mal die Rothaarigen dabei sind. Und das hat sich der Verlag zu Herzen genommen, genauso wie die Kritik an der ersten Anleitung. Und in der dritten Auflage finde ich jetzt total super, dass Hans im Glück da reagiert hat, nochmal den Illustrator oder die Illustratorin beauftragt hat, weitere Karten zu zeichnen. Und jetzt in der dritten, in der großen neuen Auflage werden dann auch People of Color zu sehen sein auf den Karten. Und dieser Kritikpunkt wurde aufgenommen. Sehr, sehr gut.
Ich habe auch von Peter Rustermeier persönlich gehört. Ich habe ihn darauf nämlich nochmal angesprochen. Ursprünglich hatten die alle, also war so dieser ja, typische Neandertaler-Style mit braunen Haaren und so einer einheitlichen Optik. Dann ist wohl jemand auf die Idee gekommen und hat gesagt, ach mal hier rote Haare, mal blonde Haare. Und dann war es plötzlich der Europäer-Typ, wo man dann gesagt hat, okay, das sind jetzt Hellhäutige, ne? Weißere Haut. Und dann wurde es anders zugeordnet. Und dann kam halt dadurch auch, ja, berechtigterweise die Diskussion auf. Und das finde ich auch ganz gut, dass da jetzt so flexibel darauf reagiert wurde und das nochmal so ein bisschen erweitert wurde.
Und so geht man halt mit Kritik um. Einfach dann halt auch umsetzen und die Kritik annehmen und nicht sich irgendwie immer direkt angegriffen zu fühlen und sagen, künstlerische Freiheit oder so. Nee, warum? Man kann doch dann einfach sagen, alles klar, in der nächsten, ihr habt völlig recht, in der nächsten Auflage ändern wir das. So muss ein Verlag damit umgehen. Und ich finde, Hans im Glück geht da vorbildlich voran. Die haben ja auch bei den Rassismusvorwürfen von ihrer Autorin dann auch eben reagiert und so weiter und so fort. Also das, so funktioniert es. Sehr schön.
Ja, was es halt leider nicht geben wird, ist ein Austauschkartenpaket. Also für die erste und zweite Edition. Das ist erstmal nicht vorgesehen. Keine Ahnung, ob das noch gemacht wird. Aber da muss man halt leider, wenn man jetzt sagt, mir ist es wichtig, muss man halt auf die dritte Edition gehen.
Genau. Quinn heißt er übrigens. Quinn.
Ich persönlich habe ja die erste Edition und für mich ist es aber einfach gut zu wissen, okay, da wurde ein bisschen von dieser einheitlichen Optik, es wurde erweitert und das reicht mir dann vollkommen.
Und es wurde diverser gemacht. Wir haben Spielerinnen.
Ja.
Auf der ersten steht Spieler, zwei bis vier Spieler. Genau. Und auf der zweiten steht 2 bis 4 Spielerinnen.
Sehr gut, ja.
Mir persönlich reicht dann tatsächlich das Wissen, dass da was angepasst wurde. Ja. Da kann ich mit meiner ersten Edition gut leben.
Genau. Vielleicht gibt es es mal auf der Messe oder so als Promo-Paket.
Ja, genau. Ne? Also vielleicht wird es da irgendwie sowas mal geben.
Gut, also es war sehr schön in Berlin, auch wenn es sehr anstrengend war und ich jetzt einen Tag immer verzögert bin. Dadurch, dass wir ja Montag in Berlin waren, hatte ich irgendwie total vergessen, die nächste Insert Moin Woche vorzubereiten. Das heißt, wundert euch nicht, wenn heute alles, diese Woche alles um einen Tag verschoben ist und deswegen die Folge heute jetzt am Donnerstag.
Und alles ist ein bisschen spontaner.
Genau.
Ja.
Gut, aber nach dem Spiel des Jahres ist natürlich vor dem Spiel des Jahres. Wir werden nicht aufhören, Spiele zu spielen. Auch wenn wir jetzt tolle Spiele ausgezeichnet haben, sind wir natürlich auch schon wieder mittendrin im nächsten Jahrgang. Unsere Regale füllen sich schon wieder mit tollen neuen Spielen oder hoffentlich tollen neuen Spielen. Zumindest neu sind sie. Und natürlich wollen wir uns auch in dieser Folge Librett ein paar neue Spiele anschauen. Was schon länger auf meinem Schreibtisch rumsteht und was wir jetzt mal so als kleines Mini-Bundle machen, sind die Buttonshy Games, Martina und Marie. Die habt ihr auch. Die sind jetzt bei, also Buttonshy ist auch ein Label und Frosted Games in Deutschland hat sich diese Spielereihe, nenne ich es jetzt mal, als Lizenz besorgt und hat diese ganzen Buttonshy-Games jetzt nach Deutschland gebracht. Das sind unter anderem, also wir werden jetzt nicht alle besprechen, wir werden so ein paar rauspicken, aber der Vollständigkeit halber mal Liberation, Circle the Wagons, Hätte, Wäre, Wenn, Geschickt, Gesteckt, Avignon und Sprawlopolis. Das sind die, die jetzt hier in Deutschland erschienen sind und manche sind gut. Eins davon, glaube ich, sogar sehr gut, würde ich sagen. Eins davon richtig schlecht. Und ein paar sind solide oder ganz gut. Wie wäre es denn, wir fangen mal mit dem bekanntesten Namen an. Denn Geschickt Gesteckt ist ein Spiel, was du, Martina, auch schon auf Englisch gespielt hast und von einer Preisträgerin, nämlich von Elizabeth Hargrave, die Flügelschlag gemacht hat. Und das hat mich ja sofort gelockt.
Ja, und vor allen Dingen, hast du das nicht damals sogar mitgespielt? Wir haben das vor 2 Jahren auf der Messe gespielt, weil der Daniel den Tussi-Mussi-Kickstarter mitgemacht hat.
Genau, da habe ich es auch zum ersten Mal gespielt. Da wusste ich aber noch gar nicht, dass das ein Buttonshy-Game ist. Ja.
Nee, genau. Das war so, Flügelschlag war ja ausgezeichnet und das war so dieses, Daniel Wöllner hatte das dabei und wir haben es gespielt. Er hat gesagt, ich habe hier ein kleines Kartenspiel für euch. Und das ist ein Spiel eigentlich für 1 bis 2 Personen, aber es gibt auch eine 3 bis 4 Personen-Regel. Also wir haben hier eine ganz große Bandbreite. Ich glaube, zu zweit finde ich es trotzdem am besten.
Ja.
Wir haben 25 Karten vor uns, also in dem ganzen Spiel. Davon brauchen wir normalerweise nur 18. Aber das ist ein kompletter Solo-Modus schon mit dabei. Ne? Also wir haben 6 Karten dabei, die man für den Solo-Modus braucht. Wir haben eine Übersichtskarte. Und auf diesen 18 Karten sind Blumen drauf. Ne? Deswegen heißt es ja auch dann geschickt gesteckt, denn wir stecken Blumensträuße oder wir...
Genau, ja, so Bouquets.
Ja, aber es sind Blumen, so, ne, Bouquets. Ja, und es hat einen ganz interessanten Mechanismus, weil ich decke immer zwei, ich gucke mir zwei Karten an, ich ziehe zwei Karten und eine Karte lege ich davon offen hin und eine Karte lege ich davon verdeckt hin und mein Mitspieler, meine Mitspielerin muss sich eine Karte davon aussuchen.
Ja.
Und das machen wir, bis jeder vier Karten vor sich liegen hat.
Total simpel eigentlich, gell?
Total simpel. Und es ist ein Bluffspiel eigentlich. Also ich muss gucken, welche Karte will ich von den beiden und wie denke ich, welche Karte nimmt der andere? Und so versuche ich das. Genau, und so versuche ich das immer, ihn dazu zu kriegen, mir die Karte zu lassen, die ich gerne möchte. Denn die Karten bedingen sich untereinander. Also mal kriege ich Punkte für Herzchen, mal kriege ich Punkte für besondere Farben, die ich in meinem Bouquet habe. Mal bekomme ich Punkte dafür, dass die besonders da nebeneinander liegen oder so. Und dementsprechend versuche ich natürlich, meinen Blumenstrauß oder mein Bouquet oder so zusammenzubekommen. Und das ist wirklich spannend.
Ja, und ist auch thematisch so schön gemacht, wie du schon gesagt hast, dadurch, dass wir ja so ein Bouquet zusammenstecken. Also hier, ich habe zum Beispiel die Karte Vergissmeinnicht und die bekommt eben einen Punkt, wenn sie links und rechts davon auch eine Karte hat, die auch ein Herzchen hat. Ja, so ganz süß. Oder Ringelblume, das ist dann eher eine Aktion, da muss man dann mal eine Karte wählen und entfernen. Und Rosa Rittersporn, Löwenmäulchen, ganz schöne Blumennamen. Und das Spiel ist super schnell erklärt und das muss man vielleicht auch noch dazu sagen, die ganzen Buttonshake-Games sind alles kleine Kartenspiele, die meistens mit so um die 18 Karten funktionieren. Also das gehört so ein bisschen zum Konzept dazu, 1 bis 2 Spielerspiele, sind auch reine Einspielerspiele dabei, die aber hier jetzt von Frosted alle mit so einer Art Mini-Erweiterung auch für 2 Spieler zum Beispiel aufgerüstet wurden oder schon nochmal zu dem Standard 18 Karten, die das Originalspiel hatte, auch nochmal ein paar Sonderkarten dabei haben, was dann eher so als eine kleine Mini-Erweiterung gilt. Hier ist, glaube ich, der Solo-Modus dazugekommen, solche genau. Sachen hat dann Frosted redaktionell dann ergänzt.
Also mich hat ja dieses Bluff-Element im ersten Spiel echt fertig gemacht. Wie entscheidet man sich jetzt, welche Karte man offen hinlegt und welche nicht? Versucht man den anderen zu veräppeln oder geht der Plan überhaupt auf? Ich habe alles Mögliche versucht und jedes Mal hat sich mein Mitspieler die falsche Karte ausgesucht. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Ich glaube, ich bin einfach... Und umgekehrt bin ich aber immer drauf reingefallen. Das war auch nicht so schön. Also mir hat das schon Spaß gemacht, aber das Bluff-Element, das hat mich überrascht in der Intensität. Ich dachte, das wäre da irgendwie ein bisschen...
Das wäre so ein bisschen nur, ne?
Ja,
aber das und ist dann eigentlich das Hauptelement.
Genau, genau. Ich bin ja... super schlecht im Bluffen, aber ich habe mein Bestes gegeben.
Man kann noch so viel planen, welche Karte jetzt bei einem ist. Es wird immer so sein, dass genau die dann natürlich weggenommen wird. Und auch dieses Bluff-Element, dass man eben manche Karten offen hat und manche eben verdeckt, das erinnert mich in der Form so ein bisschen an Love Letter. Also auch irgendwie 18 Karten, Bluff-Element und antizipieren, was der oder die Mitspielerin da gerade macht. Schnell runtergespielt, dauert ja nicht lang so eine Partie und hat bei mir sofort diesen Reiz geweckt, okay, das müssen wir öfter spielen. Das ist so ein Spiel, was mehrere Runden nacheinander gespielt werden muss, hatte ich so das Gefühl, um da so ein Highscore-Battle zu machen.
Weil es halt so schnell ist, ist es auch einfach nicht so wild, wenn man dann mal irgendwie die gefühlt falschen Karten erwischt oder so. Wenn es jetzt irgendwie, weiß ich nicht, eine halbe Stunde gehen würde, dann wäre es vielleicht was anderes. Aber so macht es einfach Spaß und man hat dann diesen Reiz zu sagen, okay, jetzt probiere ich es nochmal, vielleicht kriege ich es jetzt besser zusammengestellt.
Ja, und das ist das Coole an der ganzen Reihe. Also eigentlich die ganzen Buttonshy-Spiele haben eine gewisse Tiefe, trotz ihrer Leichtigkeit. Also die kann man cool mitnehmen, ne? Also halt so diese kleine Packung, die kannst du auch im Zug spielen, die brauchen nie riesig viel Platz. Also dafür sind die perfekt. Und man muss natürlich sagen, Elizabeth Hargrave, wir haben hier wieder ein Spiel von Redakteurin, also im Englischen, Redakteurin,
Illustratorin,
Autorin. Und die komplette Anleitung ist im generischen Femininum geschrieben.
Ja.
Und schön. Das liest sich sehr natürlich. Also ich stocke manchmal ja über das generische Femininum, aber hier, finde ich, hat das etwas ganz Natürliches.
Das passt ja zum Spielen.
Wobei hier jetzt der deutsche Redakteur, der Ben, wahrscheinlich war.
Genau, also deswegen habe ich gerade gestockt. Im Deutschen haben wir sehr wahrscheinlich nicht das weibliche Trio.
Ja. Aber auch hier, Elizabeth bleibt ihrer naturverbundenen Themensuche auf jeden Fall treu. Mariposas hatten wir ja auch schon. Also ich bin gespannt, was ihr nächstes Spiel wird und Naturverbundenes dann wieder sein wird. Oder ob sie dann auch mal so einen Science-Fiction-Klopper raushaut mit Zombies.
Es steht bei der Redaktion aber eine Frau mit dabei, auch als Erste.
In der deutschen Allerdings?
Ja, Josephine Witter.
Vielleicht macht sie ja ein Spiel über fleischfressende Pflanzen oder so.
Ja, das wäre cool. Und danach macht sie dann das Zombie-Spiel.
Genau.
Also auf jeden Fall eine kleine Empfehlung, ist jetzt nicht der Überflieger. Also das sind die ganzen Buttonshy-Games sind jetzt keine so, boah, Wahnsinn-Spiele. Aber wie du schon gesagt hast, gut zum Mitnehmen. Schöne Absacker- oder Einsteiger-Rundenspiele für die erste Partie am Abend. Und wie du schon gesagt hast, passen wunderbar in die Hosentasche, aber auch nur da. Ja. Ich habe Sprolopolis, unser nächstes Spiel, in den Rucksack gesteckt. Und als ich dann im Restaurant war, waren halt alle Karten im Rucksack verteilt. Weil okay. die Deckel, ich weiß nicht, ob es bei euch ist, aber die sind so lose. Also es gibt ja so Spieleschachteln, wo der Deckel so, so sich so runterschiebt und dann irgendwie so ein bisschen so einen Unterdruck erzeugt und dann relativ fest ist. Bei diesen Buttonshy-Games habe ich so das Gefühl, die stehen alle so ab. Also bei mir fliegen die Deckel einfach so lose runter, wenn man die nur schief anguckt, die Spiele.
Okay.
Klar ist es teuer, so ein Magnetverschluss oder so kostet was, aber gerade bei so portablen Spielen hätte ich mir irgendwie so einen kleinen Klettverschluss oder einen Magnetverschluss gewünscht, weil bei mir sind die Karten schon oft im Rucksack gelandet. Ja.
Okay, du musst so ein Band drumrum machen.
Ja, ich muss mir diese Bondage-Dinger da machen.
Ja, also einfach
Haushaltsgummi oder
Haargummi. Nee, kein Gummi.
Kein Gummi, um Gottes
Willen. Bondage-Tape. Also das hört sich jetzt gerade an, als wären wir in einem anderen Podcast. aber es ist wirklich so, es gibt ein Latex-Tape, was auf sich selber nur klebt. Und das ist perfekt für Spiele, das ist perfekt für Spielkarten, das ist super. Außerdem bringt es immer sehr viel Spaß, wenn man das Leuten wieder zeigt und dann eine Rolle mitgibt und die dann wieder sich totlachen, dass man Bondage-Tape zu Hause hat.
Ja, ich habe mich noch nicht getraut, das bei Amazon einzugeben, weil ich dann wieder ganz wilde Vorschläge kriege.
Ach Manu, wenn du mir das gesagt hättest, hätte ich dir einfach eine Rolle mitgebracht nach Berlin. Ja, aber ich kann es wirklich nur empfehlen, auch große Kartenstapel zum Beispiel innerhalb von Spielen. Habe ich damit drumrum, weil es klebt nur auf sich selbst und nicht auf irgendwas anderem.
Ich wollte allerdings das Gummi auch um die Schachtel rum machen, nicht um die Karten.
Ja, also aber auch um die Schachtel rum, da wird die Schachtel ja eingedrückt.
Ach so lange? Nee.
Marie, so lange spielst du noch nicht, aber ich hatte schon mal Spiele, wo das Gummi sich so dann auflöst und dann in den Karton reingefressen ist. Also das ist wirklich ekelhaft, wenn du ein Gummi um so einen Karton nach ein paar Jahren findest. Unfassbar.
Ich wollte es jetzt eigentlich auf den Transport beschränken. Ich habe ja schon diverse Stories, Horror-Stories gehört. Ja,
aber zum Beispiel das Bondage-Tape ist bei mir um alle Spiele rum, die ich immer mal mitnehme. Und das machst du halt einmal und dann lässt es einfach drum. Also hier der kleine Einkaufstipp von der Fuchs. Kauft euch Bondage-Tape für eure Spiele.
No King-Shaming. Gut, Sprolopolis ist tatsächlich, würde ich sagen, mein Lieblingsspiel in der Reihe. Und auch das Beste, das hatte auch schon so einen kleinen Hype auf der Messe, als es noch die Messe gab.
Genau.
Da war das schon mal auch an einem Stand. Da hast du es, glaube ich, auch entdeckt, Martina.
Ja, ich habe es auch sofort gekauft und gespielt. Es ist, aber ich habe, das Interessante ist, es ist ein Spiel, ich habe es noch nie geschafft. Ich habe es noch nie geschafft, dieses Spiel zu gewinnen, weil ich immer denke, boah, ich stehe jetzt total gut da und dann kommt die Punkteabrechnung und meine Punkte zerfließen. Denn wir müssen eine Stadt bauen.
Wir müssen eine Stadt bauen, da hast du völlig recht und mich erinnert es total an SimCity. Also ich hatte sofort diese SimCity-Assoziation mit diesen verschiedenen Stadtteilen. Blau ist Industrie, ist Commerce, gelb ist Industrie, grün ist natürlich die Wohngebiete. Ich hatte sofort diese Assoziation und war sofort verliebt.
Ja, Leute, war schön mit euch, aber ich muss jetzt das Spiel spielen gehen. Ich habe gerade spontan Lust drauf gekriegt. Ich habe es nämlich noch nicht ausprobiert, aber es liegt hier schon. Also sorry, also viel Spaß noch.
Ja, ich bin dann weg. Und das ist ein total gutes Solospiel. Und du musst halt versuchen, die Karten gut übereinander zu legen, so dass größere Gebiete entstehen. Aber bitte nicht viele Straßen. Und du hast dann immer drei verschiedene Aufgaben, die du zu erfüllen hast, die dir Pluspunkte oder Minuspunkte geben. Und das musst du alles beachten.
Ja, das ist so clever gemacht. Man mischt den Kartenstapel mit diesen Straßenplättchen sozusagen. Also könnte so ein bisschen wie so Carcassonne-Plättchen aussehen, aber halt in Kartenform. Und auf der Rückseite ist jeweils eine individuelle Auftragsliste. Wie du schon gesagt hast, mal geht's drum, möglichst viel Industrie an blauen Gebäuden zu haben. Mal kriegst du Minuspunkte für lange Straßen. Mal kriegst du Minuspunkte für viele unterschiedliche Strafen oder Pluspunkte, Straßen. Mal musst du versuchen, irgendwie möglichst große Parkanlagen zu machen und so weiter. und so fort. Also jede Partie ist auch anders. Marie, du hast ja Circle the Wagon gespielt. Das ist ein ganz ähnliches Spielprinzip tatsächlich. Also so kannst du es dir ein bisschen vorstellen, da kommen wir gleich zu. Und dann hast du eben diese drei Aufgaben. Und das ist das Clevere daran. Die sind ja unterschiedlich schwer, Martina. Und genau das ist dann auch die Definition, ob man es schafft oder nicht. Das ist so cool gemacht.
Ja, also ich muss halt sagen, mich jedes Mal wieder holt mich zum Schluss die Straßenminuswertung ein, weil man für jede Straße, die man gebaut hat, einen Minuspunkt bekommt. Und ich stehe dann immer ganz gut da und denke mir, oh cool, ne, habe ich geschafft. Und dann kommt dieses, jetzt werden ja nochmal alle Straßen abgezogen. Ja. Ja, also es ist total herausfordernd. Es ist auch in 10 Minuten, 15 Minuten gespielt. Es ist eigentlich ein Solospiel, hat aber auch einen ganz guten Zweispieler-Modus.
Der aber nicht viel anders ist, ehrlich gesagt.
Der nicht viel anders ist, sondern man baut halt einfach zusammen diese Stadt. Ja. Man hat immer ein paar Karten zur Auswahl. Also es ist auch nicht so, dass man eine Karte zieht und die anlegen muss, sondern man hat immer drei Karten zur Auswahl und versucht das dann irgendwie zusammenzubauen. Aber es gab Town Center und so weiter, da sind auch genau diese Farben und so weiter drin. Mhm. Also dieses Städte geschickt aufzubauen mit Industrie, nicht zu viel gegen neben Parks und so weiter. Es ist echt spannend. Also ich freue mich da auch immer noch, es wird bald ein Kickstarter rauskommen, der City Magnet heißt. Und da sind auch genau diese Mechanismen wieder drin, nur viel größer. Und das ist das Coole an Spolopolis. Es ist so klein und ich habe trotzdem genau diese Entscheidungen ständig. Mhm. Und durch die zufälligen drei Auftragskarten ist es halt immer komplett unterschiedlich.
Ja. Gefällt mir wirklich gut. Würde ich auch wirklich empfehlen, sich das anzuschauen, das zu besorgen, solo zu zweit ein wunderbares Spiel zu mitnehmen. Und ich habe es zum Beispiel mit meinem Sohn jetzt im Restaurant gespielt. Wir sind im Biergarten hier, als dann endlich wieder so Eröffnungen waren und wir geimpft waren. Und dann so, okay, komm, wir spielen eine Runde Spolopolis. Haben unser Essen bestellt, Spolopolis eine Runde gespielt und dann kam das Essen. Perfektes Timing gewesen. Super gut.
Aber ihr habt es dann jetzt schon häufiger geschafft. Fragezeichen.
Also es ist schwer, finde ich auch. Wir hatten bei der Beispielrunde jetzt, da hatten wir es dann tatsächlich gleich auf Anhieb geschafft. Das war die erste Partie, weil wir eine Karte hatten, wo es Pluspunkte für Straßen gab. Und dadurch hat sich das irgendwie ganz gut ausgeglichen. Okay. Also es hängt echt stark von den Karten ab. Die Aufträge, die man hat. Ja. Aber es ist nicht so einfach. Ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Genau, das sind, glaube ich, so die zwei Empfehlungen, die wir haben, oder? Die restlichen Spiele sind so ein bisschen durchwachsen. Was würdet ihr da noch sagen?
Circle the Wagons gefällt mir auch sehr gut.
Ja, aber es ist zu nah an Spolopolis, ehrlich gesagt.
Ja, ich habe das noch nicht gespielt. Und Circle the Wagons aber schon. Und das, ich mag das. Also es ist ja dieses Western-Thema im Grunde von den Symbolen her. Wir haben ein Vor, wir haben Waffen, wir haben Vieh. Und es ist halt schon knobeliger, als man am Anfang so denkt, durch die drei Ziele, die ausliegen. Jede Karte hat ja auf der Rückseite noch ein Ziel und man hat also quasi 18 Möglichkeiten, was als Ziel da ausliegen kann. Und durch diesen Auswahlmechanismus finde ich es halt auch schon ganz cool, dass man sich entscheiden muss, nehme ich jetzt einfach die nächste Karte in dieser kreisförmigen Auslage? Oder möchte ich gerne eine weiter dahinter? Dann bekommt aber der andere, der mitspielt, oder die andere, die Karten, die dazwischen sind. Also ich kann beliebig vorspringen, aber dann gebe ich meinem Mitspieler Karten. Und dadurch, dass man das dann auch, wie ihr das ja auch schon bei, ich habe immer so ein bisschen Aussprache, Sprawlopolis, habe ich das jetzt richtig gesagt, so ein bisschen überlappend positionieren kann und alles, Da muss man halt schon schauen, was man genau macht. Ne? Wenn man jetzt zum Beispiel die Karte glückliche Kühe erfüllen will, da gibt es dann zwei Punkte für jedes Vieh, das nicht auf einem Schneeterritorium und oder angrenzend dazu steht. Also da gibt es dann auch schon durchaus Konfliktsituationen. Man muss genau aufpassen, was mache ich jetzt hier? Und das, ich mag das total. Also
ich
ohne, dass ich jetzt Euers kenne.
Ich finde es interessant, das ist nämlich von den gleichen Autoren. Das sind nämlich drei Stück, nämlich Steven Aramani, Danny Devine und Paul Kluka. Von allen drei sind beide Spiele, also Circle the Wagons und Spolopolis. Das heißt, man merkt die Parallelen halt extrem an. Und dadurch, dass da normalerweise wahrscheinlich ein Jahr oder irgendwie eine Zeitspanne zwischen den Spielen lag, ergänzen die sich, glaube ich, ganz gut, weil eben Circle the Wagons hat noch eine andere Auslage, wie du schon gesagt hast, dieses Element, dass ich auch nicht kooperativ spiele, sondern kompetitiv. Und wir versuchen uns eben diese Wägen, die man kennt von der Kolonialisierung der USA, da ist dann eben diese Wagenkreis aufgebaut und man nimmt sich dann diese Plättchen und erkundet sozusagen das Land. Also jeder baut für sich quasi so eine eigene kleine Spolopolis, aber eben hier mit anderen Symbolen. Die Parallelen sind aber so ähnlich und im direkten Vergleich, dadurch, dass die jetzt halt quasi im direkten Vergleich stehen hier bei Buttonshy, bei Frosted, würde ich halt sagen, Spolopolis ist ein Ticken besser noch. Aber schlecht ist es definitiv nicht, aber man braucht meiner Meinung nach nicht beide.
Also ich denke, dadurch, dass Prolopolis halt vor 2 Jahren diesen Hype hatte und viele das auch schon auf Englisch gespielt haben, sind wir da vielleicht auch einfach befangen.
Ja.
Ne? Also es ist ja oft so, wenn man das erste Mal so ein Spiel spielt mit einem Mechanismus, der einen catcht, haben es alle anderen Spiele, die ähnlich sind, danach sehr schwer.
Ja, ich komme da jetzt natürlich aus genau der anderen Richtung.
Da bin ich mal gespannt, was du sagst mit Prolopolis.
Ja. Aber ich finde auch schon so ein bisschen unterschiedliches Thema, selbst wenn es natürlich ein Stück weit aufgesetzt wird, finde ich schon ganz gut. Ne? So montags nehme ich vielleicht Circle the Wagons, Dienstags dann Städtebau.
Ja, schlecht ist es definitiv nicht und es ist halt nicht kooperativ. Von daher, wenn man da generell kooperative Spiele nicht mag, dann ist Circle the Wagons vielleicht besser. Genau, was haben wir noch gespielt? Hätte, wäre, wenn, Marie, da müssen wir kurz vorwarnen, denn das ist eine Vollkatastrophe, finde ich ehrlich gesagt.
Also ein Spiel so zäh wie ein altes Kaugummi.
Unfassbar.
Das war schrecklich. Es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber ich habe mich so gequält. Ich war so froh, als es zu Ende war. Es ist ja nun, also wenn man irgendwie mal ein Spiel auszeichnen will, was wirklich null Thema hat, dann ist das ein guter Kandidat.
Das ist so schade, weil die Prämisse klingt so fantastisch.
Ja, so es hat so diesen leichten Zeitreise-Kick im Titel. Das, selbst wenn es dann nur so ein bisschen das Thema wäre, so mit diesen, wir reisen, wie war denn das noch? Das war so unthematisch.
Hört sich total spannend an. Plötzlich öffnet sich das Portal und jemand tritt hindurch, du schaust in dein eigenes Gesicht. Genau, wie kann das sein? Das hört sich total spannend an, wenn ich das lese.
Ja, ja, ich kann es nicht mehr lesen, weil ich es nicht hier habe, aber ich habe es halt gespielt und auch diese Art, wie man dann während des Spiels sich entscheiden muss, wie lege ich jetzt die Karte vor mich und ja, da steht was drauf, aber es ist so egal.
Also die Idee ist ja tatsächlich, dass man irgendwie hätte, wäre, wenn, also dass man so in die Vergangenheit zurückreist und sich anders entscheidet an bestimmten Schlüsselsituationen. Aber also es ist so ein mechanisches Spiel und so kleinteilig von diesen Karten. Man hat dann immer eine Karte mit einer Ober- und Unterseite, wo dann irgendwie draufsteht, dass du was Bestimmtes machen darfst, wenn das zu dir zeigt. Und oh Gott, also ich saß hier mit meiner besten Freundin auf dem Balkon und wir haben irgendwie so gequatscht und geredet und dann hat sie irgendwie gesagt, ja, gab es mal eine Situation in deinem Leben, wo du dich irgendwie gerne anders entschieden hättest? Und ich so, hey, und dann haben wir darüber so ein bisschen gesprochen und ich so, hey, da habe ich das perfekte Spiel dafür, das wollte ich eh mal ausprobieren, komm, wir machen das. Und sie so, oh cool, das ist ja genau mein Thema und so, weil sie gerne so über die Vergangenheit nachdenkt und über die Entscheidungen und so. Und ich so, hey, das ist genau das Ding, genau über was wir gerade gesprochen haben. Und dann haben wir uns durch diese Anleitung gequält. Und du musst halt, jede Karte hat irgendwie so ein fitzeliges Kleines. Du darfst das machen, wenn du das machst und dies und jenes. Und wenn du dieses Objekt hast und die grüne Karte gehört zu dieser Storyline. Aber es kommt null Geschichte rüber. Null. Überhaupt gar nicht. Im Endeffekt musst du so ein bisschen Set-Collection betreiben. Und dadurch, dass die Karte dann noch immer so auf dem Kopf liegt und so, ganz katastrophal. Du hast null Übersicht, nichts mit Icons, alles nur mit Text, Vollkatastrophe.
Ja, also ein Stück weit hakelig und irgendwie, also bei mir kam gar kein Spielspaß auf. Null. Das war dann die eine Partie, die ich gespielt habe und dann war es auch gut, da war ich froh, dass es vorbei war.
Sehr schade. Genau, und dann kleine Ergänzung noch zu, oder was heißt Ergänzung? Avignon fand ich ganz nett. Da liegt in der Mitte so eine Landkarte. Avignon, Nizza, Genua und so weiter. Und es geht um diese Phase, wo es 2 konkurrierende Päpste gab. Ja, also war geschichtlich ja auch relevant gewesen, dass es eben einen großen Krieg, einen Machtkampf gab, welcher Papst jetzt der richtige ist. Und das ganze Ding basiert so darauf, dass man eben so verschiedene Rollenkarten hat. Also du hast dann einen Kardinal, einen Inquisitor, einen Bischof und du spielst dann immer so eine Karte aus auf diese Landstriche. Und im Endeffekt geht es dann darum, dass man sich gegenüber sitzt, 2 Personen spielt und diese Personen hin und her schiebt. Und wer es eben als erstes schafft, diese Personen zu sich in sein Gebiet ziehen, also entweder über Rom hinaus, dann ist halt der römische Papst, oder eben nach Avignon hinaus, wenn du auf der anderen Seite sitzt, dann gewinnst du das Spiel, dann gewinnt dein Papst. Und dann gibt's aber so Love Letter mäßig halt immer so Bedingungen. Wenn du den Kardinal zu dir ziehst und der andere hat aber den Inquisitor, dann kannst du trotzdem gewinnen, auch wenn der andere so und so. Ihr versteht, wie ich meine, was das ist. Mhm. Du musst halt aufpassen, oh, die Adlige ist zu nah bei mir, ich muss die wieder wegschubsen. Und dann gibt's eben halt immer Karten, mit denen du Leute in die eine Richtung oder in die andere ziehen darfst. Sehr, sehr clever. Auch eben so dieses typische, jetzt nicht so dieses Bluffen, aber eben so dieses, okay, was denkt der andere wohl, was ich jetzt mache? Denkt er, ich gehe auf diese adlige Strategie oder denkt er, ich versuche irgendwie die drei Leute zu mir zu ziehen? Und je nachdem muss man dann halt gucken, welche Karten man spielt. Cool gemacht.
Ja, klassisches Tauziehen.
Ja, genau. Richtiges Tauziehen-Element. Das finde ich auch ganz gut. Hat mir gut gefallen.
Das kann man auch vorspielen.
Genau. Und Liberation habe ich noch nicht gespielt.
Ja, ich auch nicht, gespielt. Aber wenn ich mir das gerade angucke, muss ich das mal ausprobieren.
Ja, das liegt hier auch noch auf dem Stapel mit Sporopus. Oh Gott.
Sporolopolis.
Ja.
jedes Mal, wenn ich das schreibe, muss ich gucken, wie wird das nochmal geschrieben. Ich glaube, ich schreibe das immer falsch.
Ich glaube, bei mir macht es das auch nicht besser, dass ich immer an Strawberry denken muss. Und dann
Strawberry Populist, genau, sehr schön. Das wäre doch mal eine Ergänzung. Gut, das waren die Buttonshy Games. Paar Empfehlungen, glaube ich, auf jeden Fall dabei gewesen. Schöne ein bis zwei SpielerInnen-Spiele. Und da kommen auch ein paar neue. Wird es also auch dieses Jahr weitergehen bei Frosted. Die Schmatzinsel klingt schon sehr verlockend.
Wo wir gerade bei Erdbeeren waren.
Genau. Und das Beinhaus von Zedlik. Ist das nicht okay. Irgendwie so eine Schlachterei oder so? Da sind so Totenköpfe drauf.
Klingt auf jeden Fall ein bisschen gruselig.
Ja. Sehr schön. Gut, dann kommen wir doch zu einem, nach so lauter kleinen Kartenspielchen, zu was ganz Neuem, nämlich zu Echoes. Ein Spiel, was wie gemacht ist für uns drei Podcasterinnen, oder?
Du meinst, weil es um Audio geht?
Ganz genau.
Ja.
Ja, also es ist ja so, dass man im Bereich der Exit-Spiele und Escape Room-Spiele und so weiter versucht ja jeder immer so jetzt was Besonderes zu machen, etwas zu machen, was anders ist. Und Ravensburger hat jetzt mit der Echo-Serie halt etwas rausgebracht, was nur über Töne funktioniert. Ne? Also wir haben Karten und wir haben eine Geschichte, wie die Tänzerin oder der Cocktail oder irgendwie. Den dritten habe ich jetzt gerade nicht.
Mikrochip.
Genau, der Mikrochip. Das sind die drei Geschichten, die jetzt draußen sind. Und darum geht es. Und wir müssen versuchen, unsere Aufgabe ist es, diese Geschichte in die richtige Reihenfolge zu bringen. Und dafür haben wir sechs etwas dickere Pappteile, die immer Startpunkte von bestimmten Geschichtenabschnitten darstellen.
Kapitel.
Ja. Und dafür haben wir dann 18 Bildkarten noch, die jeweils drei davon gehören zu einem Kapitel. Und wir haben aber zum Glück nicht alle 18 da liegen. Ich glaube, dann wird es sehr lang dauern, sondern wir haben erstmal 9 da liegen und müssen drei Kapitel diesen 9 Karten zuweisen. Und danach kriegen wir nochmal 9 Karten und müssen es nochmal machen.
Genau, was mich erst verwirrt hat, dich wahrscheinlich auch, dass das nicht die ersten drei Kapitel sind, sondern die Storys werden so Memento-mäßig oder asynchron erzählt. Also das heißt, es kann sein, du findest bei den ersten 9 Karten Kapitel 3, 4 und 1. Ja, es muss nicht vorne beginnen, die Geschichte, sondern das muss man vielleicht auch im Vorfeld wissen. Mir war das nicht so ganz klar.
Also sonst wäre es ja zu einfach.
Ja, genau, aber es ist keine chronologisch erzählte Geschichte.
Genau. Und das Coole ist jetzt, dass man eine App sich runterlädt und diese App scannt die Bilder, erkennt die Bilder und das macht sie richtig gut. Mhm. Also da war ich selber sehr überrascht, wenn ich habe immer an die Alchemisten gedacht.
Oh Gott, ja.
Wie schwierig das da immer war, die Zutaten zu scannen. Mhm. Ne? Wie häufig man da hin und her musste und so. Wie gut inzwischen die Technik ist, diese Bilder zu erkennen. Und dann kriegen wir immer ein kleines Audio-File, was wir hören. Und das hören wir uns dann an. Und ich glaube, jede Gruppe oder jeder, mit dem man das spielt, kriegt dann also ein bisschen anderes, ob man sich erstmal alles anhört oder ob man schon anfängt irgendwie, ach, das könnte zusammenpassen, weil manchmal ist zum Beispiel die gleiche Hintergrundmusik. Mhm. Ne? Oder ich merke es vom Thema ganz klar. Oder manchmal sind es auch die Bilder, die man sieht, dass die ein bisschen zusammengehören. Die können einen aber auch echt verwirren.
Ja, ja, total. Es ist schon primär auf die Audio ausgelegt. Also du musst schon sehr genau zuhören, wie du schon gesagt hast. Manchmal ist im Hintergrund die gleiche Musik zu hören, weil da vielleicht gerade eine Schallplatte läuft, hint, hint. Oder sowas in der Art. Wir werden jetzt nicht spoilern, keine Angst. Nichts groß verraten. Das ist wirklich der Clou, auch dann rauszuhören, okay, was sagt denn die Frau jetzt da gerade? Ist das was, was vorher passiert sein könnte? Ist das vielleicht schon sehr viel später? Wann hat sie wohl das und das gemacht? War das Fenster zu der Zeit offen? War das zu? Solche Sachen muss man dann genau raushören. Manchmal hört man es eben, manchmal sagen sie auch Dinge. Also es ist sowohl inhaltlich als eben auch auf einer reinen Audio- Cue, also Audio-Hinweis technisch irgendwie zu erkennen. Wie sagt man das dann da auf einer reinen Audio-Ebene?
Basis?
Genau, das ist mein Audio-Basis, ja.
Was ich aber dann schön finde, ist, dass wir hier mal überhaupt nicht gegen eine Zeit spielen oder Minuspunkte kriegen, wenn wir was falsch machen, sondern wenn wir dann denken, wir haben den Kapitelanfang und drei weitere Karten, die zum Kapitel passen, können wir einfach versuchen zu lösen. Und dann muss man die halt in die richtige Reihenfolge gebracht haben, scannt die alle nacheinander und dann kriegt man entweder ein, die Karten passen überhaupt nicht, oder die Karten passen, sind aber in der falschen Reihenfolge, oder alles ist korrekt. Und wenn es korrekt ist, kann man sich diesen Teil, dieses Kapitel, es ist ja auch kein ganzes Kapitel, aber dieses Kapitel dann vorspielen lassen. Und da bekommt man da manchmal auch schon Hinweise darauf, wie es vielleicht bei den anderen weitergeht.
Ganz genau. Wir hören ja nur so Schnipsel von diesen Bildchen. Und wenn man dann das Kapitel komplett hat, dann bekommt man nochmal die gesamte Chronologie dieses Kapitels auch mit ein bisschen mehr drumherum. Nochmal zwei, drei Sätze zwischendurch. Und ihr müsst euch das vorstellen, wirklich wie ein Hörspiel. Also es ist von Ravensburger jetzt in Deutsch gemacht und die AutorInnen sind Matthew Dunstan und Dave Neal, ist aber komplett deutsch vertont und wirklich in der sehr, sehr hohen Audioqualität, wie man es von drei Fragezeichen Hörspielen oder so kennt oder von Audiobüchern, also professionelle SprecherInnen, hochwertiges Sounddesign, es hört sich wirklich so an, als wäre man da jetzt gerade bei dieser Tänzerin eben in dieser Tanzschule oder eben in so einer Speakeasy-Bar bei dem anderen Fall und so. Ganz, ganz toll gemacht. Und es macht auch total Spaß, das einfach nur so als Geschichte dann zu hören und wirklich da so mitzurätseln. Was ist denn jetzt die Motivation gewesen? Was ist denn überhaupt passiert? Und zumindest bei der Tänzerin jetzt bei dem Fall hatten wir immer wieder so Momente, wo wir dann gesagt haben, wir hatten was ganz anderes erwartet, aber jetzt hat es diese Wendung gemacht und man spekuliert dann so rum. Also das ist auch das, was glaube ich Spaß macht. Es ist zwar zwischendurch immer wieder sehr unkommunikativ, weil man eben aktiv zuhört. Und dann war es immer ganz ruhig und wir haben diesen Fetzen angehört und dann ging die Diskussion wieder los. Nee, das war eindeutig vorher, weil man hört doch an der Stelle irgendwie, das Autohupen, keine Angst, kommt nicht vor, ja. Und das Autohupen kann ja nicht sein, weil sie war ja dann schon in dem Haus. Also solche Diskussionen gehen dann los.
Ja, das klingt auf jeden Fall schon sehr gut. Ich habe es jetzt ja noch nicht ausprobiert. Ich denke, die Tage kommt Post. Aber mir gefällt eigentlich der Ansatz, dass es bei einigen Spielen hatte man ja bisher, dass die App dann irgendwas visualisiert in irgendeiner Form. Oder dass man mal die Umgebung scannt und dann virtuellen Raum sieht. Und mir gefällt das, dass man sich jetzt quasi aufs Hören konzentriert. Und das klingt schon sehr vielversprechend.
Und das muss ich sagen, es ist unheimlich immersiv. Also während ich dann da sitze und diese Tonschnipsel höre. Und gerade bei der Tänzerin, muss ich sagen, ist da sogar ein bisschen Beklemmung und so weiter dabei. Extrem, also das ist schon richtig, die Spiele sind ab 14. Ja. Vielleicht kann man sie mit ein bisschen jüngeren Kindern spielen, so ab 12 oder so. Aber es ist schon, es ist ein Krimi und ich finde, man fühlt das auch richtig. Also das fand ich schon richtig cool. Und ganz kurz nochmal, wenn wir alle Kapitel zugeordnet haben, kommt dann die letzte Aufgabe, dass wir das dann in die richtige Reihenfolge bringen.
Ja.
Und wenn wir das geschafft haben, können wir uns die ganze Geschichte nochmal anhören.
Ein Problem hat ja diese App-Geschichte anscheinend schon. Ich habe jetzt schon mehrfach gehört, dass Leute Probleme hatten mit ihren Handys, dass das nicht funktioniert hat, weil bestimmte Sachen vorausgesetzt werden.
Genau, also mein Handy ist auch zu alt dafür. Ich habe jetzt, ich muss ein neues Handy kaufen. Ich kann meine Spiel des Jahres Spiele nicht mehr testen.
Da müssen wir mal den Schatzmeister fragen.
Ja.
Nein, aber im Ernst, schaut auf der Ravensburger Seite vorher nach oder auf der Packung, ich weiß nicht, wo es steht, welche iOS oder welche Android-Version vorausgesetzt wird. Es ist eigentlich keine sehr anspruchsvolle App. Das wäre auch mein einziger Kritikpunkt. Ich finde, es fühlt sich zwar cool an, diese Karten zu scannen mit der Handykamera, ich habe ein relativ modernes iPhone, da ging das ohne Probleme, mit dem iPad hat es auch funktioniert. Und dann scannt der die Karte und spielt halt sofort das Audio-File für dich ab. Aber ich verstehe nicht, warum nicht alternativ einfach das ohne Kameramodus auch drin ist. Also du lädst die Spezial-App sowieso dafür runter. Das ist eine Echoes-App, die wird nur dafür gemacht. Da sind die ganzen Audio-Files drin. Warum kann ich nicht einfach sagen, ich möchte jetzt gerne das Sound-File für diese Karte hören?
Weil du dann das Spiel nicht mehr kaufen
genau. wirst. Genau. Und das ist nämlich genau die Antwort, Martina. Das ist der einzige Grund, warum dieses Kartenscan drin ist, weil dann die Echoes-App runterladen könntest und du könntest das Spiel komplett ohne Karten und ohne diese Pappplättchen spielen. Aber da ist ja auch gleich wieder der Kritikpunkt. Also, wenn das der Fall ist, wozu brauche ich das dann überhaupt auf dem Tisch ausgebreitet als Kärtchen? Eigentlich ist es eine App, die, weil es Ravensburger ist, jetzt nicht rein digital erscheint, sondern eben auf Pappkarten ausgedruckt wird. Das kann man dem Spiel schon so ein bisschen vorwerfen.
Ja, das denke ich schon. Aber das Problem ist, glaube ich, wenn du es alleine spielst, wäre das überhaupt kein Unterschied. Wir haben das jetzt aber zweimal zu dritt gespielt. Und ich finde, da hast du einfach mehr Möglichkeiten im Sortieren der Karten und so. Und jeder kann sich die Karten auch angucken. Das wäre dann, klar, ne, über ein Tablet oder so geht das auch. Aber ich glaube, da würde Stimmung verloren gehen. Aber an sich ist das Spiel, wäre das komplett ohne Karten spielbar. Und man könnte einfach die Karte aussuchen, drückt einmal auf die Karte drauf, die man sieht, und dann hört man das Audio-File. Es wird genauso funktionieren.
Ich wollte ja auch nur Devil's Advocate sein, weil ich finde es ja gut, dass die Karten auf dem Tisch liegen, weil einer oder eine nimmt das Gerät, scannt und spielt die Audio ab. Niemand muss aufs Display gucken. Auf dem Display ist nichts Relevantes, sondern du kannst einfach sagen, hier, übernehmen die Steuerung, wir sagen, was gescannt wird, und dann muss keiner aufs Display gucken und man nimmt sich gegenseitig nichts weg. Und man hat wirklich Bock, dann auch diese Karten rumzusortieren, an die Kapitel hinzuschieben. Wir hatten ja auch schon dieses Krimispiel, wo man diese QR-Codes immer scannen muss. Und da muss man dann eben auch sehr viel auf dem Display lesen und dann sind immer alle anderen sauer, also meine Söhne, wer hat jetzt das iPad in der Hand und so weiter. Ja, und dann kann immer nur einer auf dem Display rumdrücken. Und das ist hier nicht das Problem. Das ist tatsächlich sehr gut gelöst. Ja. Aber es würde halt auch ohne diese Karten funktionieren.
Wir sind übrigens so kooperativ drauf, dass bei uns wirklich teilweise das Handy weitergegeben wurde und immer irgendjemand anders mit dem Handy gescannt hat. Und das muss ich auch sagen, wenn man das nicht alleine spielen möchte, ich habe jetzt noch keine Runde gehabt, in der nicht ein Handy wenigstens zur Verfügung stand, was das technisch kann. Also ich glaube, ich habe einfach auch ein sehr altes Handy.
Ja gut, aber ich muss auch sagen, wenn man wollte, gäbe es bestimmt Möglichkeiten, jetzt so ein Backup zu machen für ältere Handys, dass man sagt, hier mit dem und dem Code, wenn du die App hast, kannst du dir die auch so irgendwie angucken. Also dass man dann nicht auf diese moderne Technik, was auch immer, ich habe mir die App jetzt noch nicht weiter angeguckt, was die als Voraussetzung hat, aber dass man da nicht diese super teuren neuen Phones haben muss. Ich kenne das Problem von einer Serie aus Lego. Da gab es damals auch ganz viel Ärger. Also das ist halt super frustrierend, wenn man sich sonst ein Spiel kauft und dann steht man da.
Ist auch eingebunden. Also es ist ein bisschen versteckt, aber wenn man eine Karte, wenn wegen Lichtverhältnissen die Karte nicht gescheit gescannt werden kann, aber du die App zumindest drauf haben kannst, dann kannst du die Nummer, die auf der Karte aufgedruckt ist, die ist ganz klein in der Ecke, da steht dann A47 oder sowas, dann kannst du die eintippen und dann kommt das Audio-File. Also auch das geht. Aber Problem ist halt eben, glaube ich, Martina, dass du auf alten Handys die App gar nicht erst installiert bekommst.
Doch, ich kriege die installiert, aber mir fehlt die Kamerabilderkennung, die besondere Software, die diese App dafür braucht.
Könntest du es ja mit der Nummer probieren zumindest. Das würde dann wahrscheinlich funktionieren.
So weit kam ich gar nicht. Ja. Aber ich habe es dann auch nicht weiter ausprobiert, weil wir dann einfach ein anderes Handy genommen haben. Aber dementsprechend, also es ist jetzt für mich kein No-Go. Problematisch, was man halt immer im Hinterkopf haben muss, ist, dass App-Spiele halt vielleicht irgendwann nicht mehr spielbar sind. Aber dafür, das sind jetzt ja kleine Spiele. Also es ist jetzt ja kein 50-Euro-Spiel, was ich mir hinstelle, was ich dann in 10 Jahren vielleicht nicht mehr spielen kann. Sondern es ist eher ein Spiel, das spiele ich einmal. Aber das Coole ist, dadurch, dass ich nichts zerstöre, kann ich es danach entweder weiter verkaufen oder weiter verschenken und einfach weitergeben. Und das mag ich, auch wenn ich Exit richtig cool finde, ist das für mich immer noch so was ein bisschen doofes, dass ich da halt immer so viel Spielmaterial zerstöre und das Spiel wirklich nur ein Einmalspiel ist. Aber die Rätsel sind natürlich dadurch viel cooler, weil man damit ganz andere Möglichkeiten hat. Hm. Ne? Aber das finde ich immer wieder schön, wenn ich so ein Spiel auch in der Hand habe, was ich einfach in einer anderen Gruppe nochmal spielen kann und dann zuschaue oder es weitergeben kann. Und das finde ich cool an dem Spiel.
Ja, ja, das, ich finde das auch mal ganz toll, wenn irgendwie Leute hier sind und so, hier, möchtest du das noch mitnehmen? Das habe ich schon gespielt. Ach, das macht immer Spaß, und sowas auch weiterreichen zu können.
Genau, was ich mir noch wünschen würde, also ich finde die Stories, die bis jetzt da erzählt werden, spannend und auch die Umsetzung mit dem Audio gut gemacht. Ich kann mir aber vorstellen, dass es sich schnell erschöpft nach diesen drei Fällen. Ich weiß nicht, ob das jetzt so eine lang anhaltende Serie wird wie Exit, weil Exit hat jedes Mal überrascht, oder auch Unlock, genau, um im App-Vergleich zu bleiben. Jedes Mal was Neues, was Cooles Neues dabei. Und ich glaube, Echos oder Echoes, wie man es ausspricht, könnte tatsächlich auch ein bisschen mehr Rätsel bekommen. Also wenn es noch ein bisschen mehr in diese Exit-Unlock-Ecke geht, noch ein bisschen weiter experimentiert auch mit Audio und der App-Unterstützung, könnte das durchaus noch wachsen. Also da ist noch Potenzial, glaube ich.
Aber man muss sich ja auch fragen, was ist die Zielgruppe? Hm. Und ich bin hier echt verwundert, dass das nicht von Moses rausgekommen ist. Weil eigentlich ist das so für mich so ein typisches Moses-Produkt, was auch in den Buchläden steht. Ja. Also das ist für mich ein perfektes Spiel für Leute, die vielleicht sagen, ach so, Exit und so mag ich gar nicht, aber ich lese gerne Krimis. Das mit denen mal auszuprobieren, weil ich glaube, das wäre für mich echt so ein Geschenk für Lesefreunde auch.
Mhm. Also absolut. Da wird's für mich sehr gut. Auch Leute, die Crime, so die Crime-Podcasts hören, für die ist es perfekt.
Ja. Ja. Mhm.
Aber Ravensburger ist ja auch in dem Bereich gut aufgestellt.
Genau.
Ja. Gut, das war Echoes von Ravensburger, von Matthew Dunstan und Dave Neal. Und wie du schon richtig vermutet hast, Buchladen ist momentan im August, glaube ich, noch exklusiv bei Thalia nur verfügbar tatsächlich. Also sie haben die Zielgruppe tatsächlich auch schon erkannt.
Ja.
Gut, dann kommen wir zum dritten und letzten Spiel für heute. Wir sind ja schon ganz schön lange dabei. Nämlich Mandala Stones ist bei Kobold erschienen, ist ehemals von, oder ist original von Board and Dice. Und Kobold gehört zu dieser ganzen Spieleoffensive, zu Happy Shops dazu. Und Mandala Stones von Philipp Glowacz wird er wahrscheinlich ausgesprochen. Ein Spiel, ein abstraktes Spiel, was vielleicht so direkt die Azul-Assoziation hat. Denn bei Mandala Stones sammeln wir kleine Steinchen, die aus genau diesem Material ist, aus dem Azul uns schon begeistert hat.
Genau, und man baut es auf und hat sich die Regeln noch nicht genau durchgelesen und denkt sich, oh, das ist aber ein schönes, einfaches Spiel. Und dann liest man sich die Anleitung durch und versucht seinen ersten Zug zu machen und denkt sich so, oh, okay, wie versuche ich jetzt das Optimum rauszuholen? Und das ist nämlich ein richtiger Gehirnverzwirbler, Mandala Stones.
Ja. Aber die Spielmechanik ist wirklich cool. Also wir haben so schwarze Türmchen, die dann zwischen diesen Mandala-Stones immer hin und her hüpfen dürfen. Diese Mandala-Stones sind in verschiedenen Farben gestapelt, immer in so Viererstapel und haben zwei unterschiedliche Symbole oben aufgedruckt.
Genau, und wenn du mit vier diesen schwarzen, unterschiedliche Farben.
Genau, und vier unterschiedliche Farben. Und immer wenn du mit diesem schwarzen Türmchen zwischen vier so Türmchen hüpfst, dann darfst du dir alle Steine aus der obersten Schicht nehmen, die auch diesem Symbol entsprechen. Mit einer kleinen Ausnahme, dass nebendran kein anderer schwarzer Turm stehen darf. Sind so kleine Sonderregeln. Aber in der Regel guckst du einfach immer, okay, dieses schwarze Türmchen hat dieses eine Mandala-Symbol, das andere, wo hüpfe ich hin, um dann möglichst viele bunte Steine zu bekommen. Entscheidend ist, dass die du dann da oben abnimmst, also 1, 2, 3 oder 4 von diesen Steinen, musst du genau in dieser Reihenfolge stapeln bei dir, denn das hat eine Bedeutung, welche Farbe oben liegt, Martina.
Genau, denn du hast ein Tableau vor dir liegen. Ich guck gerade, wie das heißt. Das hat doch bestimmt.
Ja, diese Künstlertableaus. Ach, heißen genau, die denn? Genau. Diese Malbretter.
Genau, das sind so Malbretter. Und die muss ich, die Steine, die ich genommen habe, muss ich aufeinander stapeln. Darf mir aber schon aussuchen, in welcher Reihenfolge ich die lege. Denn ich kann nachher werten. Und ich habe 5 Ablageplätze. Genau, ich habe 5 Ablageplätze und jeder Ablageplatz hat eine spezielle Wertung. Einmal wird zum Beispiel der unterste Stein hat mehr Wertung. Also wenn ich nur einen Stein da liegen habe, kriege ich mehr Punkte, als wenn ich da 3 habe. Einmal habe ich, wenn ich 4 Steine da liegen habe, ist der oberste Stein mehr wert als der unterste Stein. Und so weiter. Und ich werte nachher einfach Farben. Und wenn ich halt 3 blaue Steine oben liegen habe, kann ich halt die 3 Stapel werten.
Wenn aber ich auch sage, nur, ich wenn werde. Sie oben liegen. Das ist ja das Interessante daran. Genau. Also du darfst immer nur so von oben die obersten Schichten wegwerten. Und deswegen muss man gut überlegen, so okay, da würde ich jetzt 4 Steine kriegen. Geil. Ah Mist, aber da ist kein einziger Blauer dabei. Dann bin ich die ganze Zeit blockiert, weil ich den nicht wegwerten kann, weil ich gerade 3 blaue Steine gesammelt habe. Ja, dann nehme ich doch lieber das andere, da liegen nur 2. Ah cool, ich kann es da noch hinlegen, wo die unteren Steine eh mehr wert sind. Das passt. So, und dann wertet man irgendwie auf einmal 4 blaue Steine. Man kann dann noch, wenn man nichts Besseres zu tun hat, auch sagen, ich nehme einfach jeweils den obersten weg, um so bestimmte Farben, Schichten wieder hinzubekommen. Also wirklich clever rumhüpfen, Steine nehmen, total simples Spielprinzip, aber geht dann schon ordentlich in die Tiefe, wenn man so abstrakte Spiele mag, weil man halt sehr gut überlegen muss, stapel ich jetzt da 3, hier 2, gehe ich auf die blauen, gehe ich auf die roten und das ist ein Wettrennen.
Was mich jetzt interessiert, ich habe es nicht gespielt, aber ich habe ja ein paar andere abstrakte Spiele hier, so Azul 1, Azul 3 und ne? Wie ist denn so der Langzeitspielreiz, wenn man das jetzt häufiger gespielt hat? Hat das dann seinen gleichberechtigten Platz bei den, ich sag mal, Klassikern? Oder nutzt es sich dann schon irgendwie ab, dass man sagt, okay, es war jetzt mal zum Ausprobieren und zum paar Mal Spielen ganz schön, aber insgesamt bevorzuge ich dann meinetwegen Azul 3 als Beispiel.
Ich würde schon sagen, dass da ein recht hoher Langzeitfaktor dabei ist, denn die Mechanik ist neu und durchaus reizvoll. Also es ist jetzt nicht so, dass man nach 1-2 Partien das Gefühl hat, man hat jetzt schon alles gesehen, was man da erreichen kann.
Ja, also dadurch, dass die Mandala-Stones werden immer ja komplett anders gestapelt. Also du weißt ja überhaupt nicht, was oben ist. Du weißt nicht, was die anderen Leute dir wegnehmen. Du kannst jetzt auch nicht sagen, ich spiele immer die Strategie. Weil es kommt immer darauf an, was wir nehmen können. Wir haben einen Punkt noch vergessen, denn wenn wir die Steine gewertet haben, legen wir die Steine auf das Mandala-Stones-Brett. Das ist wie so eine Schnecke, müsst ihr euch das vorstellen. Und da sind auch noch mal Pluspunkte drauf versteckt. Ja. Und manchmal überlegt man sich dann noch einfach, ach, da habe ich zwar eine geringere Wertung, aber ich kann 3 Steine nehmen oder 5 Steine nehmen und kriege dafür die +1 und die +2 noch mit. Genau. Oder ich werte jetzt schnell, bevor der andere wertet, weil ich will die +2 noch haben oder so. Und wenn dieses Brett voll ist und man dann so eine Schlange gelegt hat, ein Mandala, ein großes, dann endet das Spiel.
Du sagtest gerade was von Schlange, Mandala und so. Und für mich ist jetzt die ganze Zeit die Frage, ich habe es ja hier noch nicht auf dem Tisch gehabt. Ja. Es heißt ja Mandala Stones, aber das Thema, also wie kommt das so, ich höre nur noch was von Steinstapeln und so. Und
genau, also diese 2 Muster, die auf den Steinen sind, sind typische Mandala-Muster. Mhm.
Ne? Und wir legen ein Mandala durch die Wertung. Also das ist so, was in der Anleitung angeblich steht. Wir sind wohl KünstlerInnen, die sich inspirieren lassen. Deswegen sammeln wir eben diese Farbtürmchen auf unserem Tableau. Das ist natürlich ziemlich hanebüchen, aber auch nicht besser als Fliesenleger in Azul. Ja. Und dann legen wir ja wirklich diese Wertung, die das Spielende einläutet. Das sieht wirklich ganz putzig aus, thematisch, dass wir da eben so ein Mandala legen und das dann so eine bunte Schneckennudel wird. Das finde ich, ist schon ganz nett gemacht. Also für ein abstraktes Spiel ist es Rahmen genug.
Genau, die Siegpunkte sind hier übrigens Harmoniepunkte. Das erinnert mich natürlich sofort an Chakra.
Ja, es scheint im Moment irgendwie, es gibt ja immer so Wellen von Themen. Ja. Und im Moment ist dieser Bereich ganz stark in. Ich bin gespannt, ob dieses nächstes Jahr noch irgendwie was rauskommt, was auch wieder in diese Ecke geht.
Ich bin so irritiert mit diesen HP. Da steht dann immer 3 HP. Und für mich ist das dann immer Hitpoints oder Health Points. Ja. Die Harmoniepunkte, Nein, aber eher ein gelungener Wurf, würde ich sagen. Also ich finde das Mandala Stones ein schönes, abstraktes Spiel, gutes Zweierspiel. Das wäre jetzt eben auch mein Aber daran. Mehr als 2 Leute braucht man bei dem Spiel tatsächlich nicht. Es ist ein gutes Duellspiel, aber zu dritt oder zu viert hat mir das jetzt nicht mehr gegeben, sondern eigentlich nur mehr Downtime. Ich habe da keinen Reiz drin gesehen, 3 Runden warten zu müssen, bis ich wieder Steine nehmen kann, weil ich kann nichts planen, ich kann in der Zeit nichts machen. Das ist nicht wie bei komplexen Strategiespielen, dass ich in der Zeit schon mal überlege, was ich als nächstes mache. Ich habe nichts in der Hand, was ich schon mal irgendwie abwägen kann, welche Karten ich spiele, nichts. Ich muss einfach nur warten.
Ja, aber es ist dadurch natürlich weniger konfrontativ. Also wenn du zu dritt oder zu viert spielst, dann verteilt sich das so ein bisschen mehr, was man dem anderen wegnimmt. Aber nee, klar, also ich glaube, zu zweit, also ich habe es zu dritt und zu viert gespielt. Wenn die Leute ein bisschen länger grübeln, ist es schon schwierig. Aber ich sitze dann schon da und denke mir, okay, das und das und das ist möglich. Und man kann schon ein bisschen denken, während die anderen das machen.
wenig, weil du ja nicht weißt, was dann oben liegt.
Ja, aber das ist halt, aber das ist ja ähnlich wie bei Azul.
Natürlich, ne? Ist jetzt also kein spezielles Problem von Mandala Stones, definitiv.
Genau,
nicht,
nee. Ne? Also ich glaube, das ist wirklich eine Empfehlung für die Leute, die gerne Spiele wie Azul spielen. Mhm. Die werden sich mit Mandala Stones bestimmt gut amüsieren.
Absolut. Schönes Material, schön umgesetzt. Nur diese Farbbretter, die sind mir zu labbelig.
Ja, das verstehe ich auch überhaupt nicht, warum sie die einfach nur aus etwas dickerer Pappe gemacht haben. Also
ja,
da hätte man
dick wäre, ja.
Ne, ja, also das ist ein bisschen dicker als eine Karte.
Mhm.
Ne, also
muss
da hätte man.
Ja, muss ich spontan an mein Königreich für ein Pferd denken. Da war das auch eine Spur zu dünn.
Ja.
Ist ja derselbe Verlag. Also,
also das wäre sowas Typisches, wenn ich dieses Spiel viel spielen würde, würde ich die einlaminieren, glaube ich.
Ja. Oder was ich schön gefunden hätte, wirklich so ein Künstlerbrett, wo man so den Daumen durchstecken kann, weißt du, mit so einer kleinen Vertiefung.
Ja, so eine Palette,
und dann haben sie alle so in der Hand wie so eine Palette.
Aber das ist wieder sehr wahrscheinlich die Kostenfrage, weil die Steine sind ja sehr wahrscheinlich schon relativ teuer, weil die sehr hochwertig sind.
Ja. Aber schönes Ding. Also kommt immer wieder hier auch auf den Tisch. Gerade so, weil es eben schnell erklärt ist. Und es gibt ja noch dann diese Bonuskarten. Also auch dadurch ist das Spiel immer ein Ticken anders, auf was man geht, weil man dann noch am Ende noch mal 7 Pluspunkte bekommt, wenn man es schafft, nur noch blaue Steine auf der Palette zu haben. Also auch da hat man dann immer noch so einen kleinen Reiz, mal was anderes auszuprobieren oder es zu schaffen, das Board komplett abzuräumen oder. Auch das bringt noch mal so ein kleines Pluspünktchen dazu. Mhm. Schönes Ding. Erschienen bei Kobold bei Happy Shops von Philipp Glowacz. Und tatsächlich eins der ersten Spiele bei dem Verlag, was jetzt direkt rauskommt, ohne über die Spieleschmiede zu gehen. Finde ich auch interessant.
Mhm.
Die machen ja sonst immer alles über die Spieleschmiede und holen sich dort erst das Feedback sozusagen von der Community ein. Da waren sie wohl jetzt so überzeugt, dass sie es dann direkt rausgebracht haben.
Wollte ich auch gerade sagen. Sehr sicher gewesen.
Ja. Ja, dann machen wir Schluss für heute. Das war Le Brett heute mit einem kleinen Berlin-Special sozusagen mit Marie von Nordsprech und natürlich mit Martina Fuchs von Fuchs und Bär. Schön, dass ihr dabei wart. Hat sehr viel Spaß gemacht, wie immer, und hoffentlich bis bald.
Bis bald. Tschüss.
Tschüss.